Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit mir hier im Restaurant seid. Wir sind heute im Herr Rossi und zwar gibt es mal wieder italienische Küche. Ich freue mich ganz riesig. Wir sind auf der Winzstraße 11 in Prenzlauer Berg und wir werden jetzt ordentlich was schlemmen. Leute, ihr fragt euch, wen kann sie noch alles einladen? Ihr denkt euch, sie hat schon alle. Sie hat schon alle Bereiche abgedeckt. Aber nein, wir haben Recherche betrieben. Und wir haben heute eine waschechte Astronautin da. Rabea Rogge, die erste deutsche Frau, die je im Weltall gewesen ist. Und ich habe persönlich so viele Fragen zum Weltall. Und natürlich auch zu ihr als Person. Deswegen freue ich mich ganz besonders doll, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Let's eat! Rabea, so schön, dass du heute da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Super gerne. Ich sag mal schon mal Cheers.
Cheers.
So, ja. Auf dich, dass du da bist. Wir haben vorhin kurz gequatscht mit Ben, der hier alles aufnimmt. Und er war so, was ist deine erste Frage, die du Rabea stellst? Weil ich wäre so, wie ist es im Weltall?
Fair enough.
Ja, also kurz zur Einordnung. Du hast als erste deutsche Frau das Weltall bereist, wenn man es so nennen darf. Und was war so der allererste Gedanke, als du dort angekommen bist?
Der erste Gedanke? Oh, erstmal wurde mir schlecht. Ich glaube, so viele Gedanken gab es gar nicht. Ja. Ich glaube, was eher mir im Kopf geblieben ist, ist, dass ich gar nicht so viel Angst hatte beim Launch, wie ich dachte. Mhm. Ich glaube, ich hatte sehr viel so, ich dachte so, oh, ich werde super aufgeregt da an dieser Rakete sitzen. Mhm. Aber am Ende des Tages haben wir ein Jahr lang trainiert. Mhm. Habe ich mich eher super gefreut und dachte mir so, wow, es geht endlich los. Und dann merkt man auch, wie die Rakete zum Leben erwacht. Und dann ist es so, dass man wie zwei mal die Triebwerke hat, die abschalten. Und man wie nach vorne fällt in seinem Sitz. Mm. Und das zweite Mal ist man dann aber im Orbit.
Ah, okay.
Und dann fällt man nach vorne, aber nicht mehr zurück. Mhm. Und mein Körper dachte dann so, okay, aber was machen wir jetzt hier gerade? So fallen wir jetzt für immer? Und ich glaube, deswegen war mein erster Gedanke so erstmal so, oh, das ist alles ultra cool. So, es hat so ganz viele kleine Details, die ich gar nicht erwartet hätte oder die auf einmal so geschwebt haben. Aber auf der anderen Seite wurde mir auch, also hat mein Körper erstmal direkt auch reagiert. Mhm. Genau.
Musstest du dich dann übergeben?
Ja, tatsächlich. Ich dachte mir, ich weiß nicht, ob du schon mal auf See warst, längeres. Dann für mich ist es meistens so, dass ich denke, lieber am Anfang raus und dann besser fühlen, als
so die ganze Zeit mit so einer leichten Übelkeit zu kämpfen.
Ja.
Verstehe.
Ja.
Wie lange braucht man ins All?
Rat mal.
Oh,
Von Launch ist es nicht lange. Das ist der Tipp. Von Launch, bis man im Orbit ist.
Misst man das in so normalen Sekunden oder sind es so?
Nehmen wir mal Minuten.
Okay. 8.
Ja, gar nicht schlecht, ne? Also 9 Minuten, 9,5.
Oh,
ja.
Oh, sehr gut, sehr gut. Einmal richtig geschätzt. Ja.
Okay, wow. Also es ist super schnell. Ja, natürlich, man ist ja auch super schnell unterwegs. Man ist dann, wenn man im Orbit ist, mit 27.000 Kilometer pro Stunde unterwegs.
Hm. Das ist verrückt. Und hattest du schon immer den Gedanken, du willst mal ins All?
Tatsächlich nicht. Ich war eher so ein Dinosaurierkind. Mm. Und ich finde das aber ganz bezeichnend, weil ich finde, man kann im Leben ja öfters sich umentscheiden, was man machen möchte. Und also ich finde immer, es ist gut zu experimentieren. Und für mich war es eher, als ich so 23, 24 war, dass ich dachte, es gab dann gerade so ein neues, sage ich mal, Space-Fieber, das gerade ein Roboter namens Perseverance auf den Mars gelauncht wurde. Das war riesig groß. Die ESA hatte einen Astronauten-Call. Und dann dachte ich mir so, oh, ich kann ja als Elektrotechnikerin, das ist mein Hintergrund, am Weltall mitarbeiten. Mhm. Und das, glaube ich, war so der Auslöser für mich.
Mhm. Das ist, ich finde es so beeindruckend, weil es so wenige Menschen gibt, die jemals im All waren, dass es so surreal ist und ja auch was sich normale Menschen einfach so ganz schwierig nur vorstellen können.
Ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen.
Mhm. Also, aber würdest du sagen, dieses Training hat dich so gut vorbereitet, dass du dann schon erwarten konntest oder damit umgehen konntest, was dich da im All erwartet hat?
Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so das Geheimnis, wie man ruhig bleibt, oder? Weil wenn man die ganze Zeit denkt, oh nein, was mache ich, wenn jetzt hier was schief geht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann benutzt man super viel Energie darauf, sich diese Szenarien vorzustellen. Mhm. Wenn man so gesehen viele Szenarien, man kann ja nie alle sehen, schon mal gesehen hat, so, ich weiß sofort, wenn das passiert, mache ich das. Hat man diesen Stress nicht, und kann sich auf die Mission konzentrieren. Also man muss sich das Training so vorstellen wie so, ich weiß nicht, so ein D&D-Rollenspiel, dass man so ein Szenario bekommt. Man ist an einer Kapsel, die so aussieht, wie die, mit der man hochfliegt. Und dann kriegt man gesagt so, okay, ihr launcht jetzt und man geht durch die Prozeduren und vielleicht gibt's einen Alarm. Und gleichzeitig hat jemand einen medizinischen Notfall, also der natürlich nur gespielt ist. So, wie geht man damit um? Also man hat wie die schlimmsten Sachen schon mal gesehen im Training, im besten Fall. Genau, sodass dann, sag ich mal, es super einfach ist, ins All zu fliegen, weil man ja eh alles Schreckliche schon mal erlebt hat.
Hm. Und wie läuft dann so ein Training ab? Wenn du sagst, ihr habt ein Jahr trainiert, hat man dann so viermal die Woche, in denen man dann 5 Stunden oder 6 Stunden sich damit beschäftigt? Oder wie? Genau. Nimm uns mal mit durch so eine Trainingseinheit.
Mega, also es ist so, dass man, es hat super viele verschiedene Facetten und wir waren jetzt nicht ein ganzes Jahr komplett in dem Trainingszentrum. Wir haben immer verschiedene Blöcke gehabt. Mhm. Und die Blöcke waren jetzt vielleicht 2 bis 3 Wochen lang und dann gab es zum Beispiel, ein Block war Expeditionstraining. Da waren wir in Alaska und haben so ein, mit Kajaks und auch Zelten geschaut, okay, wie kommunizieren wir als Team? Oder also so eine Mini-Expedition. Wir sind alle Abenteurer und Abenteurerinnen in dieser Crew, also deswegen waren wir so ein bisschen so, ach, so mal gucken, wie schwierig das wird. Aber im Endeffekt ist es wirklich super gewesen, um zu sehen, so wie verhalte ich mich, wenn ich gestresst bin? Was sind meine Crewmitglieder für Personen? Das war ein Teil. Dann gibt's eben den größeren Teil, der das Simulationstraining ist. Und dann sind es wirklich immer super volle Tage, also dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier 2 bis 3 Wochen. In L.A. haben wir trainiert und dann steht man morgens auf. Ich habe, also durch den Jetlag bin ich immer so super früh aufgestanden, so um 5 oder so. Bin dann trainieren gegangen, habe dann meine Interviews geschrieben. Dann ging ich zum Training und dann abends haben wir auch noch so, also wir haben manchmal so, oder meistens als Crew zusammen gewohnt, haben wir nochmal so ein, für uns debrieft auch. Mhm. Also es waren wirklich volle Tage. Danach musste ich etwas Schlaf nachholen, aber das ist ja auch okay.
Und von der Crew, mit der du da warst, sind dann alle auch ins All geflogen?
Genau. Okay. Wir waren 4 Leute.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Und gibt es so, weil du vorhin meintest, dass dein Körper dann relativ schnell gesagt hat, oh, was machen wir hier? Mir wird übel. Hattest du dir vorher irgendwie so einen Satz oder dich irgendwie mental darauf vorbereitet, wie du damit umgehst, woran du dich festgehalten hast?
Ja, einen Satz denke ich mal jetzt nicht. Ich würde eher sagen, das ist so, dass man weiß, wie man mit sich selbst umgeht, wenn man gestresst ist. Zum Beispiel, wenn ich gestresst bin und jemand sagt mir so, hey, du wirkst gestresst, dann bin ich noch gestresster. Also und ich denke mal, jeder ist auch anders, ne? Ja. Aber wenn ich das weiß und ich merk's, dann weiß ich, dass ich ziemlich früh sage, so, mir ist es hier gerade zu viel, vielleicht kann mir gerade jemand bei der Aufgabe helfen, wenn ich was packen muss oder so oder was auch immer gerade die Aufgabe ist. Und wenn ich auch weiß, wie meine Crewmitglieder sind, also zum Beispiel, wenn man jemanden hat, der lieber in Ruhe gelassen werden möchte, wenn die Person gestresst ist, dann weiß man, und man pusht dann aber und sagt, hey, brauchst du Hilfe? Was ich toll finden würde, aber die Person nicht, dann eskaliert man das. Und ich glaube, so Kleinigkeiten ist eher so das, was so das Geheimnis ist.
Ja. Deswegen ist wahrscheinlich auch das wichtig, dass man so eine lange Zeit zusammen trainiert, damit man so die Gruppendynamik versteht. Gab es eine Gruppendynamik, dass eine Person quasi die Gruppe so ein bisschen geführt hat, dass man da Rollen festgelegt hat?
Genau, ja, wir hatten 4 verschiedene Rollen und meine Crewmitglieder, ich stelle sie jetzt mal gerade vor, waren Chun Wang, der Missionskommandant, Janneke Mikkelsen, die mit mir zusammen Pilotin war und dann Eric Phillips. So, und eben Chun war der Missionsdesigner, der die Idee für die Mission hatte. Dann hatten wir Janneke und mich als die Pilotinnen. Also man kann sich vorstellen, wir sitzen nebeneinander und wir hatten halt die Displays vor uns, dass wir gucken mussten, okay, was passiert jetzt in welcher Phase und im Notfall dann auch reagieren. Mhm. Und Eric war der Medic, also Sanitäter.
Okay. Genau. Muss dann auch immer so ein Sanitäter mit dabei sein wahrscheinlich, oder?
Ja, also wir sind die erste Crew tatsächlich gewesen ohne vorher ausgebildeten Flugzeugpiloten und auch ohne medizinisches Personal, Fachpersonal.
Ah.
Genau, weil die Idee ist, dass in der Zukunft ja praktisch jeder ins All fliegen soll. Wenn wir als Menschheit im All leben und arbeiten wollen, dann können wir nicht nur Testpiloten und Testpilotinnen haben, sondern wenn wir eine Gesellschaft von 200 bis 300 Menschen haben, dann brauchen wir da Leute, die in der Bildung arbeiten, Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, alles Mögliche, oder? Und deswegen war es für uns auch so ein Punkt zu sehen, okay, wie kann man Leute, die gar nicht diesen Hintergrund haben, ausbilden, dass sie diese Sachen dann noch auch so gut wie es geht oder so gut wie es gebraucht wird hinbekommen?
So zugänglicher zu machen.
Ja, okay. Ja. Würdest du ins All fliegen?
Oh, so konkret würde ich erstmal sagen, ja, weil ich es, also ich denke mir so, man ist einmal auf dieser Erde und ich würde es irgendwie total gerne mal ausprobieren. Mhm. Andererseits ist es so eine Entscheidung, bei der ich nicht weiß, ob ich die jetzt so spontan innerhalb von einer Sekunde treffen sollte. Aber würdest du mir empfehlen, also wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, mal ins All zu fliegen?
Also ich finde es eigentlich ganz richtig, dass jeder, dass du sagst, okay, du musst drüber nachdenken. Ich finde es, ist es magisch, oder? Mhm. Ich finde, man muss es natürlich für sich selbst abwägen, weil ein Jahr Training ist ja immer noch ein Jahr Training. Mhm. Und was will man mit der Mission machen, ist auch die andere Sache. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so eine Vision hat, für was man damit erreichen kann, zum Beispiel, wir hatten sehr viel Wissenschaft dabei, dann ja.
Dann starten wir rein. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht.
Absolut.
Wir haben nämlich hier einmal Blumenkohl auf Pecorino-Käse. Mhm. Und ich würde sagen, let's try. Ach, und Brot und Öl, alles, was das Herz begehrt.
Na,
let's try. Was ist deine favorite Küche?
Ich glaube, ich habe da gar keinen favorite. Ich bin offen, also ich meine, ich bin Vegetarierin. Deswegen bin ich mal sehr froh, wenn es vegetarische Optionen gibt. Aber in Berlin ist das kein Problem. Also von daher.
Das stimmt. Mm. Essen im Weltall. Mhm. Kannst du es erklären?
Also ich glaube, viele stellen sich so dieses Astronautenfutter vor, aus der Konserve oder irgendwie aus der Tube. Das gab es früher tatsächlich.
Ja.
Heutzutage hat man aber ganz normale, frei verkäufliche Dinge. Also wir hatten sogar M&M's dabei.
Ah ja?
Ja.
Mhm. Wie lustig. Das Hast du auch mal so einen hochgeworfen?
Ja, wir haben uns die gegenseitig so zugeworfen.
Ah ja? Mhm. Oh mein Gott.
Man hat Kaffee auch tatsächlich. Oh. Ja, auch so als kaubare Bonbons.
Ah, okay.
Ja. Genau. Das Einzige, was natürlich interessanter ist, sind Flüssigkeiten. Mhm. Weil Flüssigkeiten sich anders verhalten im Weltall. Mhm. Aber ansonsten, ich weiß nicht, hatten wir ganz normale so zum Beispiel so Linsendal dabei aus der Tüte.
Mm.
Das Wichtige ist, dass es nicht krümeln darf, weil dann sind die Krümel
überall.
Ja. Also Brot ist leider raus.
Ah ja, okay. Das geht natürlich nicht. Und so einige Snacks fallen dann raus.
Ja.
Aber mit M&M's war der, glaube ich, ganz gut bedient.
Ja.
Also immerhin. Du bist nicht über die ESA geflogen, sondern privat ins Weltall. Wann war der Moment, als das für dich so Realität wurde?
Tatsächlich erst auf dem Launchpad. Also erst auf dem Launchpad, als wir gelauncht sind. Mhm. Weil in der Raumfahrt ist wirklich sehr viel, sehr ungewiss. Und ob man jetzt launcht, es kann immer was dazwischen kommen. Mhm. Es wird auch oft verschoben, zum Beispiel wegen des Wetters.
Wurde bei euch verschoben?
Nein, das war tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir beim ersten Termin zum ersten Zeitslot gelauncht sind. Mhm. Und ich hätte es nicht gedacht, weil wir hatten ein riesiges Gewitter. Wir haben so unseren eigenen Launch geschaut, weil wir auf dem Launchpad saßen, da sitzt man so ein paar Stunden und haben die Blitze gesehen und dachten, ja, heute das wird es nichts. Aber man braucht wirklich nur ein kurzes Fenster, wo alles perfekt ist. Mhm. Und dann ist das Gewitter tatsächlich vorbeigezogen und dann gab es die Gelegenheit dort und wir sind gelauncht.
Das ist verrückt.
Ja.
Und finanziert wurde das Ganze durch ein Milliardär, ein Kryptomilliardär, so viel wie ich gelesen habe. Wie teuer ist sowas, so eine Finanzierung?
Das weiß ich nicht.
Das weißt du nicht?
Nein.
Okay. Und er war selbst auch mit an Bord, weil er auch selber wahrscheinlich Interesse hatte. War es auch sein erstes Mal dort im Weltall?
Ja.
Okay. Also gemeinsame erste Erfahrung. Genau. Vielleicht alle oder war schon mal jemand da
nein,
vorher?
Nein.
Okay.
Ja.
Ja, das ist interessant. Hast du dich irgendwann an Bord so isoliert gefühlt oder so einsam? Mhm. Weil man ja schon alleine in der Schwerelosigkeit natürlich mit drei anderen, aber irgendwo ja auch ganz weit weg von zu Hause ist.
Mhm. Ja, gute Frage. Ich glaube, es wirkt, also für mich kam diese Distanz vor allen Dingen zum Tragen, als wir auf dem Rückweg waren und ich dachte, wow, in 20 Minuten sind wir auf dem Planeten. Also das ist so eine Präposition, die habe ich vorher noch nie benutzt. Oder dass man denkt so, wow, man sieht noch den ganzen Planeten als Ganzes aus dem Fenster.
Ah ja.
Und dann innerhalb von so kurzer Zeit ist man wirklich so, sag ich mal, wieder so reingezoomt. Da ist es mir aufgefallen, so wie weit es weg ist. Ich glaube, wir hatten jetzt zum Beispiel ziemlich viel Aufgaben auch da, weil wir im All waren. Deswegen hat man gar nicht so diese Zeit, diese Einsamkeit zu fühlen.
Mhm.
Ich war jetzt zum Beispiel auch mal 3 Monate auf See.
Mhm. Ja?
Ja.
Segeln dann? Oder?
Nein, auf einem industriellen Schiff also mit dem NGO Sea Shepherd. Vielleicht kennst du es.
Mhm.
Und da war es halt auch wirklich, sind wir nicht an Land gegangen
in
der Zeit. Und ich finde, da ist es zwar mehr Platz, aber dadurch, dass es so eine längere Zeit ist, hat man eher so diesen Verlust von so, ah, das ist jetzt hier mein privater Raum oder so diesen persönlichen Raum gibt's nicht mehr so wirklich.
Verstehe.
Und da ist es mir eher aufgefallen als jetzt so die 3,5 Tage, sind ja recht kurz. Ja.
Haben sich die 3,5 Tage auch angefühlt wie 3,5 Tage?
Irgendwie ja und nein. Also wir hatten, es ist so komisch, wenn man auf einmal keinen Rhythmus mehr hat. Also jetzt essen wir zum Beispiel und das hat so einen Tagesrhythmus. So diesen Rhythmus durch das Essen hatten wir auch, aber wenn die Sonne, sage ich mal, alle 90 Minuten aufgeht, weil so lange ist ein Orbit, so dass die Erde, und wir sind ja um einem 90-Grad-Winkel zum Äquator geflogen, dann wird es halt so hell und dann wieder dunkel, oder 45 Minuten im Wechsel. Mhm. Da fand ich, der erste Tag hat sich super lang angefühlt
ja.
und der letzte Tag hat sich dann super kurz
ganz
angefühlt.
Ganz kurz, ja. Weil man wahrscheinlich auch schon so wusste, was einen erwartet und sich so ein bisschen so angefangen hat, so einzuleben
ja,
in dem
genau,
Maße,
genau.
in dem es ging. Ne?
Ja, ja.
Okay. Und was sind so die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden, wenn du mit Leuten darüber redest, dass du schon mal im Weltall warst?
Tatsächlich so, hattest du Angst, glaube ich, ist die meistgestellte Frage. Fand ich auch, also ich finde es auch super spannend. Ich finde es auch an sich eher so eine Reise, wie du ja auch meintest. Und man kann es nicht so spontan sagen, ja, sofort und dann let's go. Yeah. Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, ich denke sehr viel über so Entscheidungen nach. Und wenn sie dann getroffen ist, dann wird es durchgeführt, so dass man abwägt, so was jetzt spricht dafür und was dagegen. Deswegen hatte ich am Anfang sehr viel Angst, wo ich noch nichts wusste wirklich. Und dann so gesehen an dem Punkt, wo man dann aber alles weiß, was man gerade wissen kann zu dem Training, ist das dann gar nicht mehr so schlimm. Also ich würde sagen, das ist die Nummer 1-Frage.
Ja, beschäftigt wahrscheinlich auch so viele Leute, weil es so ein ungreifbares Thema ist. Weil ich habe das Gefühl, je mehr ich mich zum Beispiel mal irgendwann mit dem Weltall beschäftigt habe, desto weniger Sachen verstehe ich richtig.
Weißt du? Ja.
Weil es so unendliche Weiten hat und dann irgendwelche Sachen kann man dann nicht mehr. Und dann irgendwann war ich total verwirrt. Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann mit meinem Großvater darüber geredet habe und wir so ins Detail gegangen sind und dann war ich irgendwann so, ich verstehe gar nichts mehr. Und es einfach ein sehr ungreifbares Thema ist. Aber würdest du nochmal ins Weltall? Oder planst du nochmal ins Weltall zu fliegen?
Ich würde nochmal, also man weiß ja immer nicht, was die Gelegenheiten sind, aber ich würde, glaube ich, wenn ich so zwischen zwei Zukünften wählen könnte, dann würde ich lieber eine Zukunft sehen, wo mehr Leute die Chance bekommen, als dass ich jetzt nochmal fliege.
Ah, verstehe.
So, genau.
Okay. Was war so der Antrieb, ins All dann zu fliegen? War es die Wissenschaft oder war es das zugänglich machen?
Ich würde sagen, wir hatten zwei bis drei Missions-Objectives. Das erste war zu zeigen, okay, wir können demonstrieren, mit der Technologie, die es gibt, einen neuen Orbit zu fliegen. Also es war das erste Mal, dass Astronauten über die beiden Polarregionen der Erde geflogen sind. Das war vielleicht das erste, eher so dieser Pionier-Aspekt, dass wenn man schon die Chance hat, macht man was Neues.
Ja.
Da in diesem Pionier-Aspekt lebt, glaube ich, auch die Wissenschaft oder für mich lebt sie auch dort, weil natürlich, wenn man so, finde ich, diese Möglichkeit hat, wir wissen noch so wenig über den menschlichen Körper in der Schwerelosigkeit oder auch generell über den menschlichen Körper, wie er sich an extreme Situationen anpasst. Und wir haben jetzt gerade über Einsamkeit geredet, also Covid-Isolation ist ja auch schon eine extreme Umgebung, die wir alle erfahren durften. So. Und deswegen gibt es da so viele Themen, die noch nicht erforscht sind, wie du meintest, so je mehr man darüber weiß, so desto mehr Fragen hat man. Das ist für mich genau die Magie der Wissenschaft. Also das ist so der eine Block. Und dann der andere Block ist, wie du meintest, auch tatsächlich erst zugänglicher zu machen, zu verstehen, so welche Trainingsaspekte braucht es noch? Also zum Beispiel hatten wir auch so das Zentrifugentraining, wo man in so einer Kapsel sitzt und dann umhergeschleudert wird. Man merkt die Beschleunigungskräfte auf den Körper. Ich dachte, das wäre super. Also man merkt das so total, kann gar nicht atmen und so weiter. Aber es war eigentlich, sage ich mal, eher wie so eine Achterbahn. Und das ist, glaube ich, eher so vielleicht ein Aspekt, der dann später rausgeschmissen wird, wenn man sagt, okay, auf Turbulenzen für so ein Flugzeug bereite ich mich auch nicht vor.
Okay, und das ist ähnlich vergleichbar.
Genau, dass man sagt, okay, welche Sachen braucht man heutzutage, wo die Technologie viel fortgeschrittener ist? Also das Raumschiff fliegt sich ja selbst. Und ich meine, früher brauchte man einen Testpiloten oder eine Testpilotin, die versteht, okay, von den ganzen im Space Shuttle über 2000 Knöpfen, brauche ich die hier für diese Missionsphase? Und das ist natürlich sehr viel mehr, was der Astronaut oder die Astronautin wissen muss. Und heutzutage kann man dann, sage ich mal, eher die Mission ausfüllen, dass man sagt, okay, wir brauchen nicht mehr Experten für die Technologie, sondern wir können alles andere an beruflichen Hintergründen schicken.
Verstehe. Sind dann, um das zugänglicher zu machen, läuft es dann ja wahrscheinlich privat eher, Also so über private Finanzierung und nicht über offizielle, oder?
Ich glaube, also es ist für mich so eine gute Kooperation zwischen den staatlichen Spielern und den privaten. Weil wenn man zum Beispiel jetzt schaut, die NASA hat zum Beispiel auch die Aufträge ausgeschrieben für private Firmen, wie zum Beispiel jetzt SpaceX oder andere, um erstmal in das All zu kommen. Ja. Das heißt, die NASA kann sich auf, wie sage ich mal, die Wissenschaft konzentrieren. Aber alles funktioniert so zusammen, auch wirklich mit sehr viel Gutwillen. Also das ist nicht nur so auf dem Papier, sage ich mal, sondern die Leute wollen wirklich voneinander lernen. Und ich glaube, es wird oft so dargestellt, so, entweder oder, weil wir das besser verstehen als Menschen, aber an sich ist es wirklich eine super Kooperation.
Mm, ja, das ist auch das, was mir so ein bisschen bei der Recherche aufgefallen ist, dass es sehr aufgeteilt wurde in entweder halt mit ESA ins All zu fliegen oder dass es privat finanziert ist, wo ich mich gefragt habe, okay, wenn aber eigentlich alle daran arbeiten, dass es zugänglicher gemacht wird, funktioniert es ja auch zusammen. Genau. Beziehungsweise müsste es ja in der Zukunft auch funktionieren, wenn normale Menschen oder Menschen, die vorher nichts mit dem Berufsfeld zu tun haben, ins All sollen. Und du meintest vorhin, du warst Pilotin auch mit an Bord. Kannst du, ist das dann, das ist eine spezielle Pilotenausbildung?
Genau, wir haben ein bisschen eine größere Ausbildung als der Rest der Crew.
Aber kannst du dann theoretisch auch normale Flugzeuge jetzt fliegen?
Nein, also es ist nicht ganz, es gibt Skills, die man übertragen kann, denke ich. Also zum Beispiel so ruhig zu bleiben, wenn jetzt gerade viel los ist und sehr viel so Prozeduren durchgehen, ist ja auch beim Fliegen so. Aber es ist trotzdem nochmal anders, ein anderes Level. Also früher, ich denke auch heutzutage ist es noch Voraussetzung, zum Teil Pilot zu sein, wenn man Astronaut oder Astronautin werden möchte. Aber die Frage ist ja gerade so, ich glaube, es ist noch sinnvoll, aber wie viel braucht man das wirklich? Genau, also bei uns war es dann sehr viel so, ich weiß nicht, Sachen, die man beim Flugzeug dann nicht unbedingt hat. So was macht man gerade am Anfang noch, wenn die, da, sag ich mal, das, die Rakete betankt wird und dann was schief geht oder wenn man launcht und dann die Rakete explodieren sollte, kann man auch noch wegbrechen. So gesehen, das ist jetzt Raketen hat man jetzt nicht beim Flugzeug, aber ich denke, es hat sehr viel so sehr Ähnlichkeiten. Deswegen sehr viele Ähnlichkeiten. Deswegen.
Okay. Ja. Gleiches Spektrum. Ja. Immer noch ein Spektrum.
Ja. Genau.
Okay. Kommst eigentlich aus einem ganz anderen Gebiet und hast viel in der Robotik gearbeitet, in Norwegen hauptsächlich.
Mhm, in der Schweiz, also
Schweiz auch.
Schweiz auch,
Schweiz auch, Schweiz und Norwegen. Was ist da so dein Berufsfeld gewesen? Also was genau, woran hast du geforscht?
Genau, jetzt gerade ich schreibe meine Doktorarbeit im Bereich, wie treffen Roboter Entscheidungen in extremen Situationen? Weil wir kennen es vielleicht so von Menschen, dass sich das Regelset ändert, wenn auf einmal, sage ich mal, eine Notsituation da ist. Nun ist es aber auch sehr schwierig für uns zu klassifizieren, wie wir dann Entscheidungen treffen. Deswegen finde ich super spannend, wie man, also wenn ich jetzt mit Kapitänen und Kapitäninnen von Eisbrechern rede, dann ist es oft so, aber was machst du, wenn das Wetter wirklich schlecht ist? Oder wenn es eine Notsituation auf einmal einen Sturm aufzieht, dann habe ich oft gehört, so, naja, es ist halt so Intuition und Expertise und wie übersetzt man das, sage ich mal, für Roboter? Finde ich sehr spannend. Und mein Hintergrund davor ist, dass ich Elektrotechnik studiert habe, also schon auch noch eher in diesem klassischen Bild bin. Und ich würde aber sagen, was mich mehr darauf vorbereitet hat, Astronautin zu sein, ist mein Abenteuer-CV, also eben das auf See zu arbeiten, war sehr, sehr ähnlich.
Was hast du auf See gemacht?
Ich war da Comms Officer, hieß es. Also ich war zuständig für die Elektrik auf dem Schiff. Hat immer irgendwas nicht funktioniert. Also war es ein guter
zu tun.
Ja, genau. Und dann war es auch so Shifts auf der Brücke, also 8 Stunden am Tag eigentlich auch noch Shiftarbeit. Das war dann immer von 12 bis 4 mittags und nachts. Also mal ein sehr interessanter Tagesrhythmus jeden Tag. Aber ich fand es super spannend. Und die Schiffe, also Sea Shepherd an sich, geht gegen illegale Fischerei vor. Das heißt, es ging darum zu schauen, okay, die Gewässer da vorzuschützen.
Okay. Das heißt, sich die ganzen Gewässer anzuschauen und
je nachdem
herauszufinden,
auch, genau,
was da passiert.
Ja, oder auch,
auch dagegen vorzugehen, aktiv direkt?
Ja.
Ah, okay.
Genau. Also die Schiffe werden dann im Zweifelsfall verhaftet, wenn sie gegen die Regulationen verstoßen.
Hast du es auch miterlebt?
Ja. Ja, wir hatten eine super, also es waren 3 Monate und wir hatten eine super erfolgreiche Kampagne, wo wir, ich glaube, so 5 Schiffe hatten, die tatsächlich auch dann Strafe bekommen haben. Also es war.
Okay. Das heißt, dein Körper hat ja schon so viele Tagesrhythmen durchlebt, glaube ich. Viel mehr als jetzt bei Leuten, die irgendwie Jetsetten. Also all Norwegen, wo es im Winter komplett dunkel ist, im Sommer nur hell. auf See mit Shiftarbeit und in der Schweiz. Also, wie geht's dir damit so?
Ich meine, wir hatten eine Woche Quarantäne vor dem Abflug, wo man sich auch anpassen muss an den Start, sag ich mal, an die Flugzeit. Und für uns war es genauso, dass wir nachts wach sein mussten und tagsüber geschlafen haben. Und ich dachte schon so, mal gucken, also nach den ganzen, eigentlich weiß ich, dass ich gut damit klarkomme und es hat auch tatsächlich gut funktioniert. Also ich glaube, man gewöhnt sich dran. Also ich habe, mein Körper hat sich dran gewöhnt. Mhm. Aber ich bin dann trotzdem noch, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt aus Amerika wiederkomme, merke ich es trotzdem schon auch.
Ja, okay. Ja. Muss man nach so einer Reise ins Weltall zu so einer Nachsorgeuntersuchung, ja, ne?
Untersuchung nicht. Ja. Wir haben aber sehr viel Daten noch aufgenommen. Wir hatten ja über 20 wissenschaftliche Experimente dabei und wir sind angekommen und dann gerade am nächsten Tag, es war irgendwie am Nachmittag, am nächsten Tag sind wir dann direkt wieder 2 Tage nach Houston geflogen, wo wir dann 2 Tage lang Daten, so Haare, Blut, Speichel, alles Mögliche abgegeben haben und auch noch Experimente gemacht haben. Mhm. Genau.
Was für Experimente sind das dann so?
Wir hatten, also gab einen öffentlichen Call und dann konnten sich Unis und zum Beispiel die NASA und so weiter bewerben. Und ich würde sagen, die erste Frage, die wir hatten, war eben auch so, wie passt sich der Körper an extreme Umgebungen an? Und da hatten wir zum Beispiel so eine Sache, die passiert ist, dass alle Flüssigkeiten 2 Liter Flüssigkeiten aus den Beinen in den Oberkörper und in den Kopf kommen.
Ah ja?
Ja, deswegen sehen Astronauten noch oft so sehr aufgedunsen aus.
Okay, ja. Ja, das wusste ich, dass sie aufgedunsen aussehen, aber ich wusste nicht, was der Ursprung ist.
Genau. Okay. Und deswegen, das ist eine Sache, die passiert. Und eine andere Sache ist, dass Muskeln und Knochen werden nicht mehr so viel belastet. Das heißt, die verliert man schneller. Mhm. Und ein Experiment ging darum, okay, wie, wenn man trainieren muss oder um die Muskeln aufrechtzuerhalten, wie kann man das effizienter machen? Und da haben wir etwas zum ersten Mal ausgetestet, was auch Elitesportler hier auf der Erde benutzen, nämlich Blood Flow Restriction heißt es.
Okay.
Da hat man so Manschetten, die man in unserem Fall über die Oberschenkel macht.
Ja.
Und dann drücken die so die Blutzufuhr ab. Und das verletzt, sage ich mal, die Muskeln so ein bisschen mehr noch, was man ja auch beim Training macht. Und dadurch ist es so eine doppelte Belastung.
Okay.
Und das haben wir zum Beispiel ausprobiert, also so Space Squats und dann mit diesen Manschetten und geguckt, ob das wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll.
Und tut es?
Ja. Okay. Also es hat gut geklappt und die Ergebnisse werden noch veröffentlicht.
Okay. Genau, aber bindet ihr euch dann, also wenn man Space Squats macht, für alle, die es nachmachen wollen, bindet man sich dann irgendwo fest?
Ja, gute Frage, ne? Weil wenn man einfach so vor sich hin floatet, dann ist es zum Teil ganz recht schwierig. Ich habe mal geguckt, dass ich mich irgendwo festhalte, weil es dann kontrollierter ist.
Ja.
Aber wir haben es auch probiert. Also es war auch so eine Forschungsfrage zu gucken, so okay, wie kann man das am besten machen? Und zum Beispiel, ich fand es schwierig, spezielle Muskelgruppen zu trainieren, die man trainieren wollte, weil ich dachte so, okay, Squats, okay, jetzt wahrscheinlich wird es so Oberschenkel und so weiter, aber dann habe ich es eher im Core gemerkt, weil man wie sich anders bewegt.
Verstehe.
Ja.
Willkommen zum Main. Wir haben heute ein vegetarisches Spargelrisotto mit Erbsen. Und ich würde sagen, wir probieren das mal.
Let's go.
Ja, das
sieht sehr gut aus.
Sehr, sehr gut aus. Oh, meine Gabel, perfekt. So. Lange kein Risotto mehr gegessen.
Wirklich gut.
Mhm. Kochst du gerne?
Im Moment habe ich sehr wenig Zeit dafür. Mhm. Weil so Forscherin sein ist schon so ein 12-Stunden-Job am Tag. Deswegen im Moment nicht so viel.
Wie sieht ein Tag bei dir aus?
Kommt drauf an. Ich würde sagen, ich habe mir meine Forschungsstelle so ausgesucht, dass das einen großen Anteil auch an wirklich Experimenten im Feld. Also bei uns ist am Ozean sind ja gerade, also ich studiere in Trondheim.
Mhm.
Das ist gerade am Fjord. Und das heißt, ich würde sagen, es sind so vielleicht so 70%, wo es Algorithmen entwickeln ist. Also man ist im Büro, ganz normal, schaut, was jetzt der nächste Algorithmus ist, den man ausprobieren möchte oder die nächste Forschungsfrage ist. Und dann hat man so die 30%, die dann mit dem Roboter, also bei uns sind es autonome Boote oder Unterseeboote, wirklich im Fjord ist und dann ist man draußen. Und ich weiß nicht, ich wollte nicht so die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen, sondern ich wollte Innovationen schnell ausprobieren.
Mhm.
Und der Ozean ist ja direkt da. Das heißt, man kann einfach sofort gehen.
Das ist so verrückt, weil es so eine andere Welt ist, aber richtig, richtig, richtig interessant. Seit wann beschäftigt dich Robotik?
Mhm. Ich würde sagen, Robotik war eher, also eher als das Raumfahrtthema da, weil ich als Kind so einen R2-D2-Roboter hatte, so einen Lego-Roboter. Loved it. Und ich hatte so viel Spaß damit und ich hatte auch so, also ich habe mich immer gefragt, so wie versteht diese Maschine, also es sind ja einfach so Lego-Blöcke gewesen, die man, dann hat das ein bisschen Elektronik, was eigentlich die Welt, die physische Welt so ist, oder? Und wie funktioniert das mit, okay, ich gehe jetzt vorwärts und dann ist da vielleicht eine Wand und ich verstehe, dass da eine Wand ist. Fand ich super spannend. Und deswegen würde ich sagen, es hat schon so eben so als vielleicht so 12-Jährige angefangen. Und jetzt bin ich in der Robotik, was ich zwischendurch nicht dachte, aber here we are.
Und was fasziniert dich da am meisten?
Ich würde sagen, mich fasziniert am meisten so zwei Sachen. Erstens, welche menschlichen Eigenschaften, zum Beispiel jetzt im Entscheidungstreffen, kann man überhaupt übersetzen zu Robotern, oder? Mhm. Was ich vorher meinte mit dem, okay, wie lernt zum Beispiel der Roboter Angst zu haben? So, wenn es jetzt extreme Umgebungen sind und da sind Eisschollen und viel Wellen, dann würden wir sagen so, wir wissen intuitiv, okay, da sollten wir jetzt vielleicht nicht hinfahren oder wir sollten vielleicht vorsichtig sein. Aber wie bringt man so etwas einem Roboter bei? Und das andere ist, was ist unsere Relation zu Robotern? Also wie zum Beispiel, als wir das Raumschiff hatten, brauchten wir ein gewisses Vertrauen zu dem Raumschiff, weil es sehr viel präziser machen kann als der Mensch, oder? Aber das aufzubauen, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem autonomen Auto auch warst?
Einmal in L.A.
Ja, da merkt man, glaube ich, auch so, okay, das fährt irgendwie, aber so, wie machen wir diesen Schritt dahin, dass man da sitzen kann und sagen so, okay, ja, yeah. Ich traue dem jetzt.
Ich saß auch so. Also, okay.
Ja, und das finde ich auch sehr spannend, weil tatsächlich, ich glaube, wir lernen sehr viel über uns als Menschen, wenn wir mehr über Roboter oder unsere Beziehungen dazu lernen, weil es gibt auch Studien, die zeigen, dass wir Robotern mehr vertrauen, die zum Beispiel Fehler zugeben. Das ist ja bei Menschen ganz genauso.
Weil es menschlicher macht dann.
Ja, ja, oder weil du weißt, du kannst der Maschine vertrauen oder es ist nicht so, es wird so, ja, das war alles richtig, also wie bei Menschen, oder? Mhm. Wo du weißt so, okay, wenn
Fehler
da jemand...
zugeben, genau. Authentisch.
Genau. Und das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, wir können da sehr viel über uns selbst auch lernen.
Mhm. Und hast du wirkst so, als ob du so sehr, sehr viel Vertrauen in Robotik hast oder auch sehr viel dem sehr positiv gegenüberstehst. Mhm. Hast du auch Momente, in denen du beängstigt bist oder zum Beispiel dir KI Angst macht, wie es so in unserer Gesellschaft ja jetzt aktuell ein sehr großes Thema ist, dass viele, glaube ich, so diesen ganzen AI-KI-Kosmos nicht ganz greifen können und deswegen auch so eine Angst resultiert?
Ja, absolut. Also ich verstehe es mega, weil ich finde, die Entwicklung ging ja so schnell. Also sogar für uns in der Forschung ist es so, du guckst und denkst dir so, boah, jetzt haben wir schon Agentic AI und ich weiß nicht, das ging jetzt innerhalb von den letzten 3 Jahren, hat sich so viel geändert. Auf jeden Fall. Natürlich sieht man auch mal die Sachen, die nicht funktionieren, so hinter dem, also wenn man sich damit beschäftigt, ist man so, okay, so schlau ist das Ding jetzt vielleicht auch nicht. Aber auf der anderen Seite, also für mich gibt es 2 Wege, oder? Es gibt so den dystopischen Weg, wo man sagt so, Roboter und AI übernehmen alle unsere Jobs und wir werden versklavt von dem Algorithmus und wir haben gar nichts mehr zu sagen und wir verlieren unsere Freiheit. So, das ist der dystopische Weg. Und der utopische Weg, da passiert das Gleiche, so wieder alle unsere Jobs werden übernommen, meinetwegen. Aber wir haben so viel Zeit, jetzt wir haben Freizeit, um die selbst zu gestalten. Und ich glaube, ich bin definitiv eher in dem utopischen Lager, dass ich sage, ich glaube, es ist einfach so ein neuer Schritt als Menschheit, dass man sagt, okay, was machen wir denn wie können wir diese Zeit sinnvoll einsetzen? So, zum Beispiel Selbstverwirklichung, wenn man nicht mehr diese Basic Needs hat, wie zum Beispiel, es gibt so diese Pyramide der Needs, oder dass man sagt, okay, Nahrung und Sicherheit und psychologische Sicherheit ist so der Boden, aber wenn man das hat, kommt so irgendwann die Selbstverwirklichung. Mhm. Und ich glaube, es kann beides sein, weil es ist eine große Verantwortung. Auf einmal stehen wir da und können uns so eigentlich erträumen, was wir wollen. Mhm. Aber ich glaube, es macht auch sehr viel Angst, weil dann ist es ja sehr viel Verantwortung auch.
Ja, und ich glaube, die Angst, die daraus resultiert, ist ja auch dieses Angst, dass mein Arbeitsplatz weggenommen wird. Mhm. Weißt du? Dann hast du zwar mehr Zeit, aber ich glaube, so diese Sorge darum, dass man das Geld, was man normalerweise verdient, dass man ersetzt wird durch eine Maschine.
Ja. Ja, für mich ist so die utopische Variante, geht dann auch zum Beispiel zu bedingungsloses Grundeinkommen oder dass wir uns überlegen müssen, was sind denn neue Formen, dass wir als Gemeinschaft existieren können.
Und dass es angepasst wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ohne Anpassung natürlich
nicht. Ja, 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 genau. Ja, ich glaube, weil das ist auch häufig so ein bisschen die Thematik, dass, naja, ich glaube, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber so diese Medienberichterstattung über AI ist natürlich auch oder kann triggern, dass man ein bisschen verängstigt wird von AI, weil man denkt, das liegt alles nicht mehr in meiner Hand.
Ja.
Und weil man das Gefühl hat, glaube ich, dass es so gefühlt, wenn ich mir auch so Kommentare oder so manchmal durchlese zu so AI-Videos oder dass Menschen nicht erkennen, ob das jetzt AI ist oder was hier passiert, was da passiert, dass es Unsicherheit auch, aber so ein bisschen so diese Verunsicherung ist, dass man so keine Transparenz hat, weißt du, dass man nicht weiß, dass man es nicht verstehen kann, keinen Zugang irgendwie dazu hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eins der großen, es gibt mehrere Challenges, also ich würde sagen, das ist eins der großen Dinge, wo wir gerade gesagt haben, wenn man Fehler zugibt, dann hat man mehr Vertrauen, aber auch wenn man versteht, warum jetzt die Person oder die Maschine so eine Entscheidung getroffen hat, dann natürlich auch. Und ich denke, es muss aber kommen. Also es muss kommen, weil es manche Applikationen gibt, die einfach sicherheitstechnisch validiert werden müssen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein autonomes Boot habe, was Menschen transportiert oder meinetwegen ein Auto, dann muss ich verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden und die verifizieren können und nicht so sagen, so naja, es wird ja schon irgendwie... ich glaube, es ist im Moment jetzt gerade der Trend so mit LLMs, die halt dieses Common Sense und es wird schon irgendwie, aber wir wissen nicht genau, ob dann nicht was Schlechtes dabei rauskommt. Gerade jetzt im Moment der Fall ist in der Zukunft und daran wird auch viel geforscht, ist aber wirklich dieses, sag ich mal, diese Schicht so, warum eigentlich?
Und dieses Misstrauen.
Ja, oder so ein bisschen, ja, genau, oder einfach so eine Layer an Transparenz oder so,
ja.
Was steht dann dahinter? Mhm. Muss auf jeden Fall kommen. Also ich verstehe, also ich denke auch, das ist eine Sache, die wir lösen müssen, können, dürfen, so. Und das andere ist auch so, welche Stellschrauben hat man denn, wenn was schief geht, so. Mhm. Oder das, für mich ist das bestimmt so ein bisschen, wie schnell man mit Innovationen gehen kann, weil wenn ich weiß, so, zur Not, dumm gesagt, ziehe ich den Stecker und gut ist, dann kann ich ja ziemlich schnell gehen, aber wenn sich da was verselbstständigt, und das ist, glaube ich, eher das Schwierige, was macht man dann? Also wenn zum Beispiel ein Chatbot schlechten medizinischen Advice gibt, sowas kann ich dann machen. Und dann kann man sagen, okay, von Top-Down, so Regulation. Und ich finde aber, wir brauchen auch mehr dieses so Bottom-Up, dass wirklich die Firmen dahinter und die Developer, die ja sehr viel schneller eingreifen können, an sich auch schon moralischen Code haben, wo sie sagen, okay, wir stehen dafür und nicht nur profitgetrieben.
Mhm. Du hast sehr viel unterschiedliche Bereiche in der Wissenschaft dir angeschaut und daran geforscht, sei es Robotik, sei es Weltall, wenn man so unprofessionell immer sagt, sei es Weltall, sei es Schiffsfahrt. Hattest du irgendwo einen Moment, der dich so verändert hat oder den Blick auf die Wissenschaft für dich ein bisschen verändert hat?
Ich glaube, zum einen habe ich sehr viel Hoffnung daraus geschöpft, als wir auf See waren. Und wir waren in einem Land, wo das war das erste Jahr, dass dort irgendwie nach illegaler Fischerei geschaut wurde und es war wirklich alles tot. Also es gab nicht mal mehr Vögel, also Seevögel, weil es gab halt keine Fische, es gab keine Wale, nichts. Zumindest hat man es nicht gesehen. Und die Fischer dort haben uns auch gesagt, naja, jedes Jahr kommt man halt länger, um die gleichen Quoten zu erfüllen, weil halt die Sachen langsam alle da wegsterben, oder? Und das stand dann im krassen Verhältnis zu dem, wir waren noch in einem zweiten Land. Und da war es schon dann seit 6 Jahren, wurde es kontrolliert. Und die Offiziere an Bord hatten schon gesagt, so, ah, das ist genauso schlimm, das wird wieder, da ist alles tot, nichts ist dort. Aber es war wirklich alles so viel voller Leben. Es hatte sich so gut erholt. Und dieses, sag ich mal, dass wir doch schon ein bisschen die Macht haben, Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, das fand ich sehr motivierend.
Wie wichtig ist es dir, dass, weil du es gerade so ein paar Mal angerissen hast, aber ich würde da gerne nochmal in Ruhe drüber reden, dass junge Frauen auch sehen, hey, das, was sie macht, ist für mich auch möglich. Weil in den Medien wirst du oft dargestellt als die erste Frau aus Deutschland, die im Weltall war, die erste Astronautin aus Deutschland, was erstmal nicht nahbar ist, wenn man es liest. Wie ist dein Take dazu?
Mhm. für mich war es tatsächlich so, dass in der Crew war es nie ein Thema, bevor es an die Medien ging, weil wir waren dort aufgrund unserer Hintergründe oder aufgrund unserer Erfahrung. Mhm. Genau. Und dann auf einmal in Deutschland natürlich nach 12 Männern dann die erste Frau, natürlich ist es dann ein Thema. Es hat mich schon ein bisschen überrascht, wie sehr es ein Thema ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre gern in so einer Gesellschaft, wo es halt einfach kein Thema ist. Oh, du hast das als Frau erreicht. Mhm. Und man so darauf reduziert wird, so ein bisschen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich gut, dass man sich dann nicht denken muss, ah, ich möchte Astronautin werden, obwohl das noch niemand gemacht hat und es unnormal ist. Also das habe ich auch oft bekommen, so diese Reaktion, so, oh, ist ja super unnormal, als Frau ins All zu fliegen. Und habe ich mal gefragt, so, warum? Also was sind hier die Hintergründe? Und was man dann so für Vorurteile hört. Aber auf der anderen Seite, ich denke, es hat so einen Aspekt, dass ich glaube, Männer, junge Männer und junge Frauen haben beide so Probleme, die oder Schwächen, Challenges, die mit denen man umgehen kann. Deswegen finde ich es immer schwierig, da nur auf eine Seite zu gehen, weil im Studium zum Beispiel habe ich gesehen, okay, wenn ich jetzt eine Fachmeinung von mir gebe, wird es nicht ernst genommen. Weil auch wenn ich 2 Wochen lang mich mit dem Thema beschäftigt hat, die eine Person hört das gerade im ersten Moment, wird nicht ernst genommen. Ja. So, sehr oft. Aber auf der anderen Seite ist dann vielleicht bei jungen Männern das Problem gewesen, die durften keine Fragen stellen, weil es nur so, oh, warum weißt du das denn nicht? Und es kann ja gar nicht sein und so. Und dann kam so ein Stigma auf, dass das halt schwach ist, sag ich mal. Und deswegen sehe ich so verschiedene, also jetzt einfach, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, sondern das ist einfach mein Eindruck vom technischen Studium. Und am Ende wollen wir ja alle zusammenleben in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind alle auch sehr ähnlich. Also es geht weniger um die Unterschiede, mehr um das, was uns vereint. Mhm. Und das würde ich gerne sehen in der Zukunft.
Das ist sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Am Ende wollen wir alle zusammennehmen. Und es braucht, glaube ich, noch etwas Zeit, damit sich so, damit vieles entstigmatisiert wird. Mhm. Aber ich finde es eine schöne Perspektive, dass du auf beiden Seiten das irgendwie dir angeschaut hast oder dieses subjektive Gefühl auf beiden Seiten irgendwie einordnen kannst.
Ja, ich finde auch, Diskriminierung ist immer so, es gibt so 2 Arten. Also, und das gebe ich auch gerne an jungen Frauen mit, weil ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt. Also, für mich war es so, es gibt die direkte Diskriminierung, dass man sagt, oh, du hast, weiß ich nicht, den Job nur bekommen, weil du eine Frau bist. Also nicht schön, aber das kann man sofort sehen, oder? Und dann gibt es aber die sehr subtile Diskriminierung, wo man einfach so behandelt wird, als wenn man zum Beispiel keine Ahnung hat. Und das finde ich sehr viel schwieriger. Weil wenn jeder dich in deinem Umfeld so behandelt, so, oh, du hast eh keine Ahnung, so, du gehörst in die Küche, dann glaubt man es irgendwann selbst. Und vor allem, wenn man es nicht merkt, dann ist man einfach davon überzeugt. Aus gar keinem Grund, aus gar keinem guten Grund, oder?
Ja. Man sagt doch auch immer, dass man so ein bisschen, beziehungsweise, dass das Umfeld so starken Einfluss auf einen hat, dass man sich so ein bisschen anpasst. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann so viel in einem Umfeld arbeitet, was auf einen einprasselt an, ja, das kannst du eh nicht wissen, bla bla bla, dann sickert das ja immer mehr und mehr in einen ein, dass man irgendwann selber glaubt, man kann es gar nicht wissen.
Ja, also mir ging es definitiv so im Studium, wo ich gesagt habe, gut, ich kam da mit einem eigentlich ganz guten Ego rein, so, ah, jetzt wird hier irgendwie Elektrotechnik studiert. Und nach dem Bachelor dachte ich tatsächlich erstmal so, okay, es ist jetzt nichts für Frauen, für mich, weil ich eine Frau bin, einfach weil ich diese Behandlung erfahren habe. Und das würde ich gerne, dass das in der Zukunft anderen jungen Frauen nicht so geht.
Wie bist du damit dann umgegangen?
Am Anfang, das Erste war, glaube ich, das zu merken, woran es liegt. Weil ich wusste ja selbst so objektiv gesehen, weil ich so, das kann eigentlich gar nicht sein. aber das Erste ist dann so, ja, warum ist das der Fall? Und dann zu merken so, ah, okay, ich kann mich davon distanzieren, wenn das jetzt hier der Fall ist. Und heutzutage spreche ich es auch oft direkt an. Dann mit Einzelpersonen, wenn es dann, weiß ich, oder einen sexistischen Witz gibt oder so. Mhm. Aber nicht jetzt so anklagen, weil niemand möchte gerne angeklagt werden, sondern eher so, hey, mir ist es unangenehm aus den und den Gründen. Mhm. Warum ist das denn jetzt gerade der Fall? Und das hat am meisten geholfen, fand ich.
Das hilft wahrscheinlich auch, dass Menschen das selber realisieren.
Ja.
Weil viele sind ja auch, merken es gar nicht, dass sie was Problematisches gesagt haben, so, weil es so normalisiert ist.
Ja.
Ja, okay.
Merkst du es denn auch in deinem Beruf?
In meinem Beruf weniger, weil ich, glaube ich, also so wirklich privat mir ein Team mäßig aufgebaut hat oder das immer mehr gewachsen ist, das mir einfach ein 100% extrem gutes Gefühl gibt und ich würde es für kein Geld der Welt umtauschen wollen. Ja. Aber weil mir das auch sehr wichtig ist und war, weil ich das, glaube ich, so in der Vergangenheit, natürlich hat man immer mal wieder Situationen gehabt, auch so vorher, so im Studium oder whatever, irgendwelche blöden Kommentare, das passiert. Mhm. Und ich habe nämlich, als ich Journalismus studiert habe, an meiner Uni konnte man auch Maschinenbau studieren.
Ah ja, okay.
Und da war auch immer ein großes Thema, weil so wenige Frauen da waren und die Uni wollte immer was dagegen machen. Und aber irgendwie war auch die Grundstimmung so ein bisschen nicht so coole, weil es irgendwie auch alles ein bisschen schwierig war, das so attraktiv zu machen, weil so das Umfeld jetzt auch einfach nicht das angenehmste war, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was ich mitbekommen habe von den Leuten, die da studiert haben. Aber an sich würde ich sagen, dass ich dadurch, dass ich so in der Medienbranche arbeite, schon auch sehr privilegiert und gesegnet bin damit, dass es sehr entstigmatisiert ist.
Okay, nice.
Zumindest in der Branche, in der ich bin. Ich glaube, in anderen so, wenn man jetzt mal sagt, ja, okay, Fernsehen oder so, ist es, glaube ich, läuft das immer viel hierarchischer und stigmatisierter, aber bei mir, ich kann mich wirklich sehr glücklich schätzen mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Hattest du mal eine Reaktion bei dir im Beruf, egal jetzt in welchem Feld, die dich besonders berührt hat?
Besonders berührt im Sinne von positiv berührt?
Ja.
Oder negativ, Mission.
Wie du magst.
Oder
wie du magst. Also entweder zu deinem wissenschaftlichen Hintergrund in, was du in Norwegen gemacht hast oder Schiffsfahrt oder Raumfahrt.
Ja. Ich glaube, nach der Mission das Schönste war, wenn einfach so kurze Kommentare oder Leute mich angeschrieben haben, so, wow, es hat mir mega viel Mut gemacht. Also dann eben vor allen Dingen Frauen. Ich hatte es gar nicht erwartet, weil ich dachte so, ja gut, ich gebe mein Bestes und ich versuche einen guten Job zu machen, aber dann im Endeffekt weiß ich nicht, was der Effekt davon ist und ob ich Leute motivieren kann, vielleicht konstruktiver in die Zukunft zu sehen. Und das hat mir sehr viel bedeutet. Also auch wenn manchmal ich jetzt durch Berlin laufe und dann erkannt werde, nicht so oft, aber dann ist es meistens so super, ich sag mal so herzwärmend, so das ist so, oh, voll, fand ich voll toll und danke, dass der Schritt so gesehen jetzt weggenommen wurde und das nächste Mal ist es kein so großes Thema mehr. Mhm. Das, ich glaube, so weil es so spontan und unerwartet dann ist.
Mhm. Ja. Hast du wahrscheinlich dann auch nicht damit gerechnet, dass das so in den Medien so groß wird?
Nee, also ich dachte schon, das wird irgendwie in die Medien, aber ich hätte jetzt nicht gar nicht gedacht, dass es irgendwie groß diskutiert würde. Mhm. Aber
hast du dich mittlerweile dran gewöhnt? Fühlst du dich wohl mit dem Medienrummel?
Well, ich meine, ich weiß nicht, ob man sich je so richtig dran gewöhnt und ich denke, es ist auch zeitbegrenzt. Also im Sinne von, das wird jetzt nicht, ich möchte jetzt in 20 Jahren nicht die Person sein, die sagt, aber ich war 3,5 Tage im All und deswegen sollte, also ich möchte schon andere Sachen noch erreichen im Leben. Ja. Aber ja, man am Anfang war ich recht überfordert damit, muss ich sagen, auch neben dem Training, weil ich wusste auch gar nicht, wie man so Sachen handelt.
Mhm.
Aber gut, mittlerweile nehme ich es einfach entspannt.
Mhm. Würdest du jetzt nochmal ins Weltall gehen, müsstest du dann nochmal ein Jahr Training machen oder ist es dann nur so eine Auffrischung? So 3 Tage vorher. Ja. Mal schnell einmal alles wiederholen.
Gute Frage. Ich denke, es kommt sehr auf die Mission. Dann sagen wir mal, es ist die gleiche Mission. Wäre spannend. Ich denke mal, es würde schon so ein Auffrischungstraining dann nur noch geben. Mhm. Aber wenn es dann eine andere Mission wäre, dann müsste oder ein anderes Fahrzeug zum Beispiel, dann gibt es nochmal sehr viel anderes Training.
Ja, okay. Weil man wahrscheinlich für jeden Fall gewappnet sein muss, was im Weltall passiert.
Ja, und wir haben ja sehr viel, sag ich mal, die Hausaufgaben, die wir bekommen haben, waren sehr viel zu dem Fahrzeug selbst, auch so, wie funktioniert es. Und das ist ja sehr spezifisches Wissen dafür. Und dann, weiß ich, wenn ich so gesehen ein neues Auto bekomme, das ist schon ähnlich wie ein altes Auto, aber es hat wahrscheinlich andere Funktionen.
Ja.
Ein bisschen.
Nur, dass es halt ums Weltall geht.
Ja.
Zum Dessert haben wir heute, ich hoffe, du bist ein Dessertmensch.
Total.
Sehr gut. Wir haben Schokomus und wir haben Panna Cotta. Ich würde sagen, rein damit.
Nice.
Kannst natürlich hier auch mit rein probieren. Das sieht alles sehr...
Gut.
Ganz, ganz fantastisch. Du veröffentlichst ein Buch.
Das stimmt.
Wann?
Yes. Was haben wir jetzt? Anfang April.
31. März haben wir heute, ja.
In einem Monat circa, also Anfang Mai.
Okay.
Ja, kommt es raus. Erst auf Deutsch und dann auf Englisch. Aber genau, ich habe aufgeschrieben, so was für Gedanken mir oder was ich für Gedanken hatte während der Mission, vor der Mission, wie ist das Training, wie sieht das aus, um Menschen so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen.
Hast du Tagebuch im All geschrieben mäßig?
Habe ich probiert. Ich dachte so, oh, ich hätte so viel Zeit haben, Tagebuch zu schreiben. Ich hatte Zeit, ich glaube, 2 Sätze zu schreiben.
Wirklich?
Aber oh well, das ist okay. Ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der Tagebuch schreibt.
Ja.
Aber gut. Und mir ist dann aufgefallen, dass es so sehr viele große Fragen gibt, die ich eigentlich auch, wo ich nicht die Antwort drauf wusste. Mhm. So zum Beispiel so, warum erkunden wir überhaupt als Menschen? Mhm. Ich glaube, es ist auch für jeden unterschiedlich. Was würdest du sagen? So, warum erkunden wir als Menschheit?
Ich glaube, um Sachen zu verstehen. Mhm. Also, ich weiß nicht, kennst du das Buch Sophies Welt?
Ja, habe ich schon gehört, ja.
Ja, das habe ich früher mal gelesen. Und das geht, es ist auch ein Roman und es geht um ein Mädchen, die auch so random Sachen erkundet, weil sie halt so versucht zu verstehen, warum was so ist, wie es ist.
Ah ja, ja.
Und ich mag auch total gerne, wenn ich das bei Menschen sehe, dass zum Beispiel meine Schwester ist auch so eine Person, die versucht immer zu verstehen, was in unserem Körper passiert. Was passiert, wenn das und das passiert. Also so den Hintergrund. Weil ich bin manchmal schon total abgestumpft und bin so, ja, geil, mein Auto fährt. Super.
Ja.
So, und ich glaube einfach, um zu verstehen und so sich so weiterzuentwickeln.
Ja,
wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also ich würde das ähnlich wie du sagen, so Neugier und was ist so jetzt hinter der nächsten Straßenecke so ein bisschen. Oder aber dann im kosmischen Rahmen, was ist jetzt hinter unserem Sonnensystem oder was können wir überhaupt noch über uns lernen, wie du meintest. Und das ist so eine der Fragen, die ich dann auch noch mit so aufgenommen habe. So warum erkunden wir als Menschen oder mit Robotern zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, aber dann fehlt für mich eben so dieses Kreative, dieses warum gehen wir überhaupt raus.
Ja.
Und mir ging es auch oft so, als ich im Studium war oder noch davor, so dass man immer gefragt wird, so, was willst du denn später machen? Und man hat gar keine Zeit, sich darüber Gedanken
diese
zu machen.
Frage.
Oder? Oder also habe ich noch einen Teil so gesehen reingetan, wo es so ein bisschen ist, okay, man macht sich Zeit, sich mal zu fragen, so, was wäre dann meine Utopie? Mhm. Was wäre meine Traumwelt so ein bisschen? Und wie kann ich dazu beitragen? Weil eben, man kriegt immer die Frage, es wird erwartet, man hat so die Antwort für sich schon rausgefunden, aber es ist ja auch so eine schwierige Frage.
Ich finde auch, häufig wird so ein bisschen so von deinen Voraussetzungen ausgegangen. Also, du hast ein gutes Abi, willst bestimmt Medizin studieren.
Ja, mega.
Dann ist man irgendwann so, weil einem alle das sagen, so, okay, vielleicht will ich Medizin studieren, obwohl man vorher noch nie daran gedacht hat, dass man es machen möchte und vielleicht will man es auch gar nicht machen.
Ja.
Und das wird einem so ein bisschen so in die Schuhe gelegt. Und
das
ist dann manchmal in so einem Zeitabschnitt, den man nach dem Abi hat, so ein halbes Jahr oder was das ist, wo man sich dann entscheidet, weil man sich so denkt, ja, ich will jetzt auch nichts machen und ich will anfangen und dann entscheidet man sich für das Falsche, weil man gar keine Vorstellung hat.
Ja.
Ja.
Ja, und ich finde, das Wichtige ist auch, dass es okay ist zu experimentieren, oder? Es kann ja sein, dass man ein Studium anfängt und man merkt so, hey, das ist ja gar nichts für mich. Aber ich glaube, es ist noch sehr ein Stigma, so in unserer Gesellschaft irgendwie was falsch zu machen. Und man will nichts falsch machen, wo es ja eigentlich gar nicht schlimm ist.
Es ist gut. Auch ein Studium abzubrechen, muss ich sagen, bin ich große Verfechterin von, weil wenn man merkt, dass es halt was für einen nicht ist, was ist dann so die Abwägung zwischen, okay, du hast jetzt ein Jahr lang was gemacht, was dir auch ein bisschen was gebracht hat, du hast neue Leute kennengelernt, aber es ist nicht das, was du die nächsten Jahre machen möchtest, die nächsten 60, 50 Jahre, dann ist es ja besser, jetzt irgendwie nochmal ein Jahr mehr zu studieren, als das durchzuziehen, nur um es durchzuziehen.
Ja, genau. Ja, genau. Und deswegen habe ich noch so ein Workbook inkludiert, wo man halt so selbst, also es ist nicht nur, dass ich was geschrieben habe, sondern dass man selbst auch was schreiben kann, um das so ein bisschen rauszufinden, weil ich finde es super wichtig.
Das ist richtig cool. Also ein bisschen wie so ein Journal integriert, dass man so ein bisschen drauf kommen kann, was man machen möchte.
Ja, genau.
Das ist richtig cool.
Ja.
Ja, okay. Weißt du, kannst du mir schon den Titel des Buches verraten?
Mhm. Es ist ein bisschen Weltraum für alle.
Oh, toll.
Und ein bisschen ist in Klammern, weil es soll ja ein Weltraum für alle sein.
Ja.
Und es hat dann eben auch so ein bisschen, es soll auch so ein bisschen den Blick weiten, so was sind denn Sachen, mit denen wir uns beschäftigen können als Menschheit. Also es ist immer so, ich glaube, ich sehe oft und ich kenne es auch oft, dass man so die Nachrichten liest und es ist so viel Frustration und so viel Krisen und dann ist es schwierig, sage ich mal, einen Blick für die Zukunft zu behalten. Und ich finde, wir haben aber ja so viel Möglichkeiten und so viel Chancen, etwas zu machen als Menschheit. Und das war auch mein Eindruck, als ich die Welt so gesehen habe. Ich dachte so, wow, wir haben den perfekten Planeten, so die perfekten Voraussetzungen, ja alles zu erreichen, was wir wollen. Und wir müssen uns das bloß so gewiss werden. Und ich denke mal, dass so Zynismus, dass man dann schon aufgegeben hat. Oder wenn ich sage, naja, es wird eh alles schlechter, dann werde ich jetzt nicht die nächste neue tolle Erfindung erarbeiten, die dann, weiß ich, das Klima rettet, weil ich habe ja schon aufgegeben. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir eben diesen konstruktiven Optimismus behalten. Mhm. Also, dass man sagt, okay, natürlich gibt es Sachen, die gerade schief laufen, aber was machen wir denn dagegen? Oder wo wollen wir überhaupt hin? Mhm. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir nur Probleme lösen und dann haben wir aber gar keine Vision, wo wir hinwollen. Zum Beispiel eben Gleichheit für alle, so bedingungsloses Grundeinkommen wäre für mich so eine Vision, wo man ja hinarbeiten kann. Mhm. Und so ein Nordstern, wo man weiß, dass die Reise dahin geht. Und da habe ich dann auch so ein bisschen drüber geschrieben, so was können wir uns vorstellen, woran kann man arbeiten. Mhm. Genau.
Das finde ich eine interessante Perspektive, weil du aus der Wissenschaft kommst und man ja eigentlich, je mehr man weiß, desto nüchteren, realistischeren Blick man auf die Welt hat, desto besser wird es nicht unbedingt.
Ja.
Und ich finde es aber interessant und auch schön, dass du von Visionen redest. Und das hört sich für mich auch so an, als ob da so sehr viel Optimismus drin liegt.
Dass, ja.
Dass man eine gute Grundlage hat, weil man hört viel so dieses so, ja, okay, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit, was zu retten. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine andere Sichtweise.
Ja, ja, aber ich glaube, im Grunde sind wir Menschen kreativ. Mhm. Wir sind empathisch, wir sind anpassungsfähig. Mhm. Und eine Sache, die man als Astronautin lernt, ist, umzugehen mit eben so Ungewissheit. Oder ich meine, das, was mich am meisten stresst, wenn etwas ungewiss ist, dass ich nicht unbedingt das Vertrauen habe, dass ich damit umgehen kann. Aber sobald man das hat, finde ich, also es war, weil du vorhin gefragt hast, so Momente, die Blickweise ändern. Was definitiv hat das so viel für mich geändert, weil ich gemerkt habe, es gibt manche Sachen, die sind einfach außerhalb der Kontrolle. Aber ich werde schon damit klarkommen. Und ich glaube, das haben wir nicht als Menschheit. Mhm. Wir sind im Moment eher wie so ein Huhn ohne Kopf, was Sachen hinterher rennt, weil wir nicht denken, dass wir überhaupt irgendwas können. Ich denke aber, also ich sehe Menschen so, dass wir schon sehr viel erreichen können, sehr, sehr anpassungsfähig sind und das einfach vergessen manchmal. Und ich glaube, wir haben auch noch so viel vor uns zu lernen. Zum Beispiel, wir haben vorhin kurz über Kommunikation geredet. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel jetzt für Mars-Missionen gelernt haben, wie wir kommunizieren können, müssen, dürfen, wie wir emotionale Intelligenz weiter ausweiten, dann können wir das auch definitiv gut auf der Erde gebrauchen. So. Und vielleicht lernen wir dann so, okay, wir haben das jetzt lange vernachlässigt, aber emotionale Intelligenz ist jetzt etwas, was mehr auch in Schulen gelehrt wird oder so. Ja. Also ich sehe einfach dieses unglaubliche Potenzial, was wir haben. Und ich hoffe, dass, also der einzige Weg, das zu verwirklichen, ist, Hoffnung zu haben, denke ich. Und das braucht auch Mut.
Hm. Welche Vision hast du für dein Leben?
Für mein Leben, ich würde gerne tatsächlich noch, also ich würde gerne durch meinen Job zur Gesellschaft beitragen. Und ich sehe meinen Job darin, im Moment Forscherin zu sein, für Robotik. Und deswegen hoffe ich, dass ich in der Robotik also herausfinde, wie wir Roboter für das Gute so gesehen anwenden. Also in meiner Doktorarbeit zum Beispiel geht es darum, wie man autonome Schiffe für Ozeankonservation anwendet. Also wie lernen wir mehr über den Ozean? Und ich sehe meine Rolle darin, dass ich das vielleicht auch gut kommunizieren kann und so einen Beitrag leiste.
Dann würde ich mal sagen, wir sind ganz gespannt auf das Buch.
Danke.
Erhältlich nochmal ab dem?
Noch ungefähr Anfang Mai.
Mai ungefähr. Ja. Den Titel kennt ihr, könnt ihr googeln und euch bestellen, reinlesen. Rabia, vielen, vielen Dank, dass
Danke
du
dir.
Heute ja. dabei warst. Es war ganz interessant, über dich als Person mehr zu erfahren und über alles, was dich beschäftigt und über alles, woran du arbeitest. Ich wünsche dir den größten Erfolg.
Und, Dankeschön.
Dass du ganz viel noch erreichst mit dem, was dir Spaß macht.
Ja, likewise. Danke für die inspirierenden Fragen. Ich fand es echt cool.
Cool.
Und danke für die Einladung. Ich wünsche dir auch, dass du alles erreichst, was du gerne erreichen würdest. Wer weiß, wo wir uns sehen in 5 Jahren.
Ja, ich bin gespannt. Dann machen wir nochmal einen Recap-Podcast-Folge und reden nochmal über alles. Okay, Alright. Perfekt. Und wir sehen uns nächste Woche ganz normal wieder bei à la carte. Jeden Mittwoch überall da, wo es Podcasts gibt.